das erste von den Gleichnissen, die wir miteinander überdenken wollen, ist nachzulesen im Matthäus, im 13. Kapitel, den zwei Versen 31 und 32. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Himmelreich ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und säte es auf seinen Acker. Welches das kleinste ist unter allen Samen. Wenn es aber erwächst, so ist es das größte unter den Kohlarten und wird ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen unter seinen Zweigen. Liebe Schwestern und Brüder, eine erstaunliche Mitteilung, die uns da erreicht. Ein Samenkorn ist an sich schon klein. Das Himmelreich aber ist gleich dem Senfkorn, welches unter den kleinen Samen erst noch das kleinste von allen ist. Damit sind wir vor den hochbedeutsamen biblischen Tatbestand gestellt. Dieser besteht darin, dass Gott für sein Wirken in dieser Welt, für seine Präsenz auf Erden die Gestalt der Kleinheit, Kleinformat wählt. Verzicht auf quantitative Dimensionen kennzeichnet Gottes Wirken. Das zur Kenntnis zu nehmen, ist wichtig. Denke, wie unsere Weltraumfahrer, die Astronauten, immer wieder sich äußern, wie erstaunt sie sind, wenn sie im riesigen Weltall herumfahren, dass Gott dieses winzige Kügelchen Erde, diesen kleinen Ort gewählt hat für seine Menschen. Einen kleinen Ort im Vergleich zu den Großen. Gott tritt auf den Plan der Weltgeschichte als Herr nicht einer Supermacht, sondern als Herr des unansehnlichen Völkleins Israel. Nicht als Herr in Babylon mit seinem Turmbau, nicht als Herr in Ägypten mit seinen Pyramiden, nicht als Herr in Rom mit seinem Kolosseum, sondern als Herr Israels. Und als Gott in Christus persönlich auf die Erde kam, zeigten die Finger der jenseitigen Nachrichtenvermittler auf ein eben am Stadtrand draußen geborenes Baby. Ich denke an die Predigt von heute Morgen draußen. 12 Apostel, 70 Jünger, 120 Gläubige in Jerusalem, 500 Gläubige in Galiläa, bei 3000 Seelen am Pfingsten, 5000 Mann nach Pfingsten, in solch fantastischen Minizahlen im Vergleich zu dem, was wir aus Statistiken gewohnt sind, bewegt sich der Gesamtertrag der Wirksamkeit des Gottessohns während der Zeit seiner Menschwerdung. Und diese an sich schon kleine Herde, wie Jesus sie einmal nennt, trägt erst noch die Art von kleinen Leuten und Leutchen, nicht viel Weise, noch nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen. Was töricht ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Und was schwach ist, das Unedle, das Verachtete, das, was außerhalb der Stadt ist, und das da nichts ist, auf das sich vor ihm kein Fleisch rühme. Mit solchen Worten legt Paulus das Gleichnis vom Senfkorn aus und vergegenwärtige sich denn dem gegenüber, welche Rangbegriffe, Größenordnungen und Wertmaßstäbe in den Schulstuben des 20. Jahrhunderts galten und immer noch gelten. Dass Gott für sich und seine Herrschaft auf Erden, fürs Himmelreich auf Erden, fürs Reich Gottes auf Erden, Kleinformat wählt, ist höchst verwunderlich. Wie soll man sich dieses Vorgehen erklären? Große Herren haben manchmal ihre Eigenheiten und Liebhabereien. Ist es göttlicher Humor, spielerische Liebhaberei? Es ist nicht Liebhaberei, es ist Liebe. Gottes Liebe ist Senfkornliebe, Liebe zu den Kleinen. David war bekanntlich der kleinste von den 8 Brüdern. Und Gott hat diesen Nesthöck erwählt und hat mit ihm den Goliath geschlagen und die Philister besiegt. Und als Jesus das Volk sah, da jammerte ihn ihrer. Da wandte er ihnen sein ganzes Interesse zu, weil seine Liebe Senfkornliebe ist. Niemand hat jetzt mehr das Recht, die Kleinen zu verachten. Es ist wiederum Jesus, der sagt, so seht nun zu, dass ihr nicht eines von diesen Kleinen verachtet. Gott will nicht, dass eines von diesen Kleinen verloren gehe. Aber ihr lieben Kleinen, ihr dürft euch nun selber auch nicht mehr verachten. Es ist von jetzt an ein Unrecht, Minderwertigkeitsgefühle zu pflegen. Wer Minderwertigkeitsgefühle pflegt, der verachtet die Liebe, der es gefallen hat, das Himmelreich in Senfkorngestalt auf die Erde kommen und hier existieren zu lassen. Der verachtet eigentlich Christus. Weg mit den Minderwertigkeitsgefühlen. Sie sind jetzt Undank. Sie sind jetzt Sünde. Ans Kreuz mit ihnen. Dorthin, wo unsere Sünde hingehört. Auch Minderwertigkeitsgefühle in kirchlicher Form. Es gibt jetzt so viel Selbstverachtung unter uns Kirchenleuten. Die Kirche, die Gemeinde ist verachtet. Da, wo sie wirklich Kirche, wo sie wirklich Gemeinde ist. Die Kirche war in ihren besten Zeiten immer verachtet, an den Rand geschoben an die Wand gedrückt. Wohl der Kirche, die nicht herrschen, die nicht triumphieren kann. Fürchte dich nicht und verachte dich selber auch nicht, du kleine Herde und du Herde der Kleinen. Es ist uns eures Vaters Wohlgefallen, euch, gerade euch, das Reich zu geben. So ist das Gleichnis vom Senfkorn eine Art Entthronung eines der hartnäckigsten und beliebtesten Götzen des 20. Jahrhunderts. Und dieser Götze heißt nicht mehr Zeus, nicht mehr Wotan. Dieser Götze heißt jetzt Quantum. Maximum. Super. Es wirkte in unserer Generation ein Geist, der die Größe, das Quantum, das Maximum anbetete. Aus diesem Geist heraus geschah es, unter einem geradezu dämonischen Hang und Drang und Trend zur Größe hin, dass immer wieder alles große Ausmaße, Kolossalgestalt annehmen musste. Der Franzose nennt das Gigantisme. Der Gigant, der Riese, Gigantismus ist eine der kollektiven Geisteskrankheiten unserer Tage. Im letzten Jahrhundert war es der Fortschrittswahn, im 20. Jahrhundert der Größenwahn. Hier und da allerdings trifft man, Gottlob, einen Zeitgenossen, der anfängt zu ahnen, dass es nicht alles ist mit dem Groß- und Größerwerden. Ich möchte da zwei Beispiele anführen, um dieses Umdenken anschaulich zu machen. Es sind nicht Erfundene, es sind Menschen, denen ich begegnet bin. Einer von ihnen war der Sohn einer 12-köpfigen Familie eines Landjägers, eines Landpolizisten. Diese durften früher bei uns im Kanton Bern nur 3 Jahre am gleichen Ort wirken und wohnen. Wahrscheinlich, damit sie nicht zu sehr intim werden mit dem Wirtshaus und so weiter. Mussten immer wieder umziehen. Wegen dem häufigen Wohnungswechsel konnte der Junge nur die Primarschule besuchen. Und auch diese noch mangelhaft. Er hat dann die Schreinerlehre bestanden und ging als Handwerksbursch in die Welt hinaus. Nach Jahren kam er nach Bern zurück, völlig auf den Felgen. Alles, was er besaß, trug er in einem Nasstuch. Und dieser Mann hat dann gearbeitet, hat eine Möbelwerkstatt aufgebaut und auch die Parteipolitiker wurden auf ihn und seine Fähigkeiten aufmerksam. Der Mann mit schlechter Primarschulbildung wurde schließlich Nationalrat, Mitglied der höchsten gesetzlichen Behörde unseres Landes. Aber sein Betrieb blieb bescheiden. 15 Arbeiter. Bei Anlass seines 80. Geburtstags erzählte er, Wir haben immer wieder von Kapitalbesitzern die Anregung bekommen, das Angebot, er solle doch einen Großbetrieb aufziehen. Sie würden ihm seinen Fähigkeiten vertrauen, ohne weiteres Kapital genug zur Verfügung stellen. Das sei für ihn dann jeweils eine Versuchung gewesen. Und er habe versucht zu widerstehen. Warum? Aus welchen Gründen? Er hat dann ganz schlicht gesagt, bei meinen 15 Arbeitern ist es so, dass ich sie kenne und sie kennen mich. Ich weiß ihre Namen. Wenn einer von ihnen zum ersten Mal mit dem Verlobungsring an der Hand in die Bude kommt, vernehme ich das und kann ihm gratulieren. Oder wenn einem Lehrling der Vater stirbt, bekomme ich davon Kenntnis und kann ihm seine Probleme lösen helfen. Wenn die Zahl höher und höher geklettert wäre, wäre dieser persönliche Kontakt unmöglich geworden. Der Glaube, das sei wahrscheinlich der tiefste Grund gewesen, warum er die Versuchung zum Großbetrieb betrieb, dass er dieser Versuchung widerstehen konnte. Das andere Beispiel. Da ist jeder früh verstorbene Pionier im Verkehrsflugwesen, Walter Ackermann, einer der ersten Flieger in unserem Land. Er hat ein Buch für die Jugend geschrieben. Bordbuch eines Verkehrsfliegers. Wir haben das seinerzeit verschlungen. Darin beschreibt er, wie ihm jedes Mal, wenn er im 500 Kilometer Tempo über den Böhmerwald nach Prag oder über den Thüringer Wald nach Berlin hinaufgeflogen sei, plötzlich eine geheimnisvolle Sehnsucht ergriffen habe. Sehnsucht nach was? Sehnsucht nach einer Fußwanderung. Ein seltsames Heimweh nach dem Langsamen, nach den Schnecken, nach dem Nahen und Kleinen, Heimweh nach den Ameisen auf dem Waldboden. Und als man seinen millionsten Flugkilometer feierte, das war damals etwas, da sagte er vom Fliegen, vielleicht ist das Herumrasen im Weltraum doch nur ein ohnmächtiger Fluchtversuch vor dem Schöpfer. Wie verheißungsvoll, nicht wahr, liebe Frauen und Männer, tönen heute solche Stimmen der Besinnung und das Umdenkens derer, die vor der Entwicklung zur Größe erschrecken und Heimweh nach dem verlorenen Kleinen empfinden. Die anfangen zu ahnen, dass alles Wachstum seine Grenzen hat. Solche Einsicht, solches Umdenken grenzt heute ans Wunder. Auch wenn sie vorläufig nur vereinzelt sind, gibt es doch vielleicht mehr Zeitgenossen, als wir ahnen, die unter Gigantismus leiden und anfangen, sich nach einem Arzt, nach einem Heilmittel umzusehen. Und ihr alle, die ihr um diese Zeitkrankheit wisst und anfangt, darunter zu leiden, sollt wissen, dass es tatsächlich ein Heilmittel gibt. der Arzt, der hier zuständig ist und helfen könnte, ist Christus. Das Mittel, das Jesus uns verschreibt, ist Senfkorntee. Senfkorntabletten. Das Himmelreich ist gleich einem Senfkorn, welches das kleinste ist unter den Samenkörnern. Aber dieser Senfkorntee behagt eben unserem natürlichen Gaumen nicht. Dieser Senfkorntee schmeckt dem Durchschnittsbürger bitter. Darum wurde oft schon versucht, das Anstößige und bittere Gleichnis vom Senfkorn den Menschen süß, schmackhaft, süffig zu machen. Man ging schon so weit, dass man das Gleichnis auf die allgemeine Wahrheit reduzierte, dass in dieser Welt eben aus kleinen Anfängen Großes entstehen kann. Das kann unter Umständen der Fall sein und ist es tatsächlich immer wieder. Es gibt ein Wachsen in dieser Welt. Aber wenn es nur das wäre, was unser Gleichnis sagen will, dann wäre es wie alle nur allgemeinen Wahrheiten ein sehr harmloses Wort. Es würde uns dann nicht mehr ärgern, nicht mehr schockieren. Es würde dann sogar anfangen, uns zu kitzeln und zu schmeicheln. Durch solche Verharmlosungskunst kann aus dem harten, aus dem ärgerlichen Evangelium des Senfkorns ein süßes, ein harmloses Evangelium für allerlei geistliche und weltliche Streber und Parvenus werden. Das denen gefällt, die vom Zeitungsjungen zum Dollarmillionär aufrücken oder von der Bürohilfe zum Filmstar oder vom Handlanger zum Spitzensportler, der schon anfängt in der Presse Interesse zu bekommen, oder vom Dorfpfarrer zum Superintendent. Von dieser verallgemeinernden Verharmlosungskunst, von der aus ist es dann nur noch ein kleiner Schritt bis dorthin, wo auch der Teufel für sein Reich und für sein Wirken auf Erden sich aufs Kleines vom Senfkorn berufen kann. Das kann der. Wie das gemeint ist, mag ein Beispiel illustrieren. Auch von Adolf Hitler existiert eine Schilderung, als er auf der Höhe seiner Macht stand, wie er da zurückschaute auf die Zeit, da seine Partei senfkornartig in den winzigen Anfängen war. In Mein Kampf steht über die Anfänge der Nazi-Partei folgendes Zitat. Im Zwielicht einer halb demolierten Gaslampe sitzen an einem Tischchen vier junge Menschen. Der Kassabericht wird verlesen. Die Kasse enthält 7 Mark 50. Nicht einmal ein armseliger Stempel ist da. Man weiß, was der Stempel in der Staatskunst bedeutet. Einige Leitsätze liegen in schlechter Maschinenschrift vor. Er, Hitler, erhält einen provisorischen Mitgliederschein Nummer 7. So erzählt er in der Rückschau auf die Anfänge seiner Partei. Senfkornartig hat auch er begonnen. Aber es beginnt eben vieles senfkornartig in der Welt. Sogar Krebskrankheit kann senfkornartig beginnen. Dass es ein Senfkorn Gottes und nicht des Dritten Reiches ist, das wird man eben daran erkennen, ob einen die biblische Botschaft vom Senfkorn ärgerlich ist oder schmeichelhaft. Das Ärgernis, ich möchte das hier doch anmelden, ist für das rechte Verständnis nicht nur dieses Gleichnis, sondern für die ganze Bibel nötig. Das Ärgernis gehört dazu. Wie Paulus sagt, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, den Superfrommen ein Ärger und den Gescheiten eine Torheit. Wie real das Ärgernis vom Senfkorn ist, das werden wir nun gleich noch deutlicher inne werden. Etwas ungeduldig vielleicht, sogar etwas ungehalten, möchten wir nachgerade fragen. Aber wie steht es denn mit der anderen Aussage, die doch auch im Gleichnis steht, mit dem Baum, der aus dem Senfkorn wächst und der größte sein wird unter den Kohlarten, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und darin ihre Nester bauen können. Gibt es denn nicht auch Größe im Reich Gottes? Redet denn nicht eben das Gleichnis selber von größter Größe? Von diesem hohen Bau, zu dem sich das Senfkorn entwickelt, gewiss, aber man beachte den biblischen Verheißungscharakter, die Zukünftigkeit dieser Zusage, dieser Aussage. Einst, in der Vollendung, in der herrlichen Endzeit, dann erst wird der Baum so hoch gewachsen sein. Jetzt aber ist für Gottes Sache auf Erden noch Senfkornzeit. Die im Gleichnis verheißene Reich Gottes Größe, dieser hoch und ausgewachsene Baum, ist jetzt noch nicht mit den Augen sichtbar, noch nicht mit dem Meter messbar, noch nicht mit einem Computer zählbar, sondern jetzt noch erst und allein im Glauben fassbar. Im Glauben. Das Senfkorngleichnis fordert eben unseren Glauben heraus. Glauben auch ohne zu schauen. Irdische Größe ist auf sichtbare, auf statistische Angaben angewiesen, Gottes Sache nicht. Einst zuletzt, erst in der Vollendung, werden wir schauen, was wir jetzt noch hier geglaubt haben, hoffentlich geglaubt haben, den hochgewachsenen Baum den Baum der verheißenen Endzeit. Wer aber diesen Verheißungs- und Zukunftssinn des Senfkorngleichnisses nicht beachtet oder ablehnt, der möchte Gottes Sache auf Erden, jetzt schon groß, jetzt schon siegreich, jetzt schon mächtig sehen. Und eben vor solchem Streben nach kirchlicher Macht, nach kirchlichem Einfluss, nach kirchlicher Größe, warnt uns das Senfkorngleichnis eindringlich. Es muss uns doch schon eine Warnung sein, wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass das Bild vom großen Baum, in dessen Ästen jetzt schon die Vögel nisten, der jetzt schon groß ist, in der Bibel einige Male ein Bild des Gerichts ist. Ein Bild der falschen, der widergöttlichen, der antichristlichen Größe. Im Alten Testament, bei Daniel, ist es Babel, ist es Nebukadnezar, der den Traum vom Baum, der bis in den Himmel wächst, jetzt schon, träumt. Und bei Ezechiel ist es Ägypten, ist es Pharao mit seinen Pyramiden, der einmal mit einem solchen Baum verglichen wird. Und da ist es jeweilen Gott, der dafür sorgt, dass, wie es bei Daniel heißt, Bäume nicht in den Himmel wachsen. Der Gott übrigens, von dem Mutter Maria in ihrem Lobgesang jubelt, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Wenn nun Christus im Senfkorngleichnis das Bild vom großen Baum braucht, dann meint er damit nicht die Größe Nebukadnezars und Pharaos, seiner Pyramiden, nicht die Größe Hitlers oder Stalins, sondern es ist die Größe Jesu, von dem der Dichterpfarrer Adolf Maurer sagt, es geht ein König still durchs Land, er trägt der armen Welt Gewand, hat Blut an Händen und Füßen. Kurz, wer als Christ jetzt schon groß sein will, der sei sich bewusst, die wahre christliche Größe ist jetzt noch einzig unter dem Kreuz zu finden. Für den Christgläubigen gibt es in diesem Äon, in dieser Erdenzeit, noch keinen Baum, der das Kreuz Christi überragen würde, dürfte. Alle Himmelreichsbäume sind jetzt noch Bäume, sagen wir eher Bäumchen und Sträucher, unterm Kreuz. In jener aufschlussreichen Diskussion der Jünger, wer unter ihnen der Größte sei, Himmelreich, lautet Jesu Rat: Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Wer aber den Reichsgottesbaum jetzt schon groß und mächtig angewachsen schauen möchte, der verwechselt den Baum des Senfkorngleichnisses notorisch mit dem Baum Nebukadnezars, Pharaos, Hitlers und Stalins. Und diese Verwechslung hat leider in der katholischen und in der evangelischen Kirche immer wieder stattgefunden. Man denke etwa an die Großveranstaltungen Billy Grahams mit ihrem Massenaufwand. Das ist die Versuchung zur Machtkirche. Etwa auch das Jammern darüber, dass die Kirche heute ihre Macht, die sie einst hatte, mehr und mehr verliert. Gottlob. Da einige Beispiele. Am Eingang des Ulmer Doms steht auf einer Tafel zu lesen. Ich staunte seinerzeit, als ich das las. Der höchste Kirchturm der Welt. 161 Meter hoch. So lautete einst die Machtdemonstration der Kirche. Hoch, höher, am höchsten. In der Baugeschichte unseres Berner Münsters ist zu lesen, dass die damaligen Erbauer des Münsters, die Bernburger, sehr darauf achteten, dass das Mittelschiff 1,50 Meter höher sein musste als das Mittelschiff der Konkurrentin am Genfersee, der Kathedrale von Lausanne. 1,50 Meter höher. Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an jene schriftliche Eingabe, die im Jahre 1968 in Frankreich von über 700 katholischen Laien und Priestern an Papst Paul VI. Gesendet wurde, worin gesagt ist, ich las das in Le Monde, ist eine zuverlässige Zeitschrift, wir bewundern die Kunst Bramantes und die wunderbare Kunst Michelangelos. Aber der Petersdom ist ein Zeugnis des Machtstrebens der Kirche. Und wenn dieser Petersdom eines Tages zerbombt würde, würden wir nicht nur trauern. So gilt es, der Versuchung zur Machtkirche wachsam zu widerstehen, dagegen die Senfkorngestalt der Kirche zu bejahen, das im getrosten Glauben, dass der Senfkornbaum zuletzt in der Vollendung alle noch so hohen Bäume dieser Welt überragen wird. Was das in der Praxis für uns Christen bedeutet, mag abschließend noch aus zwei kleinen persönlichen Erfahrungen dargestellt sein. Erstens, als ich vor 56 Jahren am oberen Bielersee in zwei Bauerndörfern anfing Pfarrer zu sein, standen auf meinen Predigtmanuskripten, jeweils mit Bleistift notiert, zwei Zahlen. Einmal 21 und 9 oder 35 und 13, 18 und 6, 15 und 9. Die Anzahl der Frauen und Männer, die zur Predigt kamen. unter dem Eindruck, den Beruf verfehlt zu haben, suchte ich Altpfarrer Hermann Kutter auf, der in Zürich, in Neumünster gewesen. Ich habe ihn noch gekannt. Er war damals im Ruhestand in Schaffhausen. Und meine Frage, ob ich auf einen anderen Beruf umsatteln solle, antwortete er lange nichts. Ist heute so schön, wollen wir einen Spaziergang machen? Ich dachte, ja, aber ich bin nicht gekommen, um einen Spaziergang zu machen. Und zu Hause, ich habe da eben eine schöne Platte bekommen, wollen wir sie hören? Ja, aber ich dachte eben, ja. Erst vor dem Abschied begleitet er mich bis hinaus in die Grenzen und sagte mir dort, ich kann dir nur eines raten, glaube, was du sagst, glaube, was du predigst. Dann garantiere ich dir, dass dein Dienst am Wort eine Wirkung hat, auch auf die Dorfbewohner, die nicht in die Kirche kommen. Ja, über die Dorfgrenze hinaus, ins ganze Land bis an die Enden der Erde. Glaube, was du sagst, aber hör auf zu zählen. Das war Glaube an die Senfkorngestalt der Sache Christi in dieser Zeit und Welt. Was dieser Glaube auch ohne zu schauen, sagen wir für unsere Mitchristen, auch in den Ostblockländern, heute bedeutet, mag ein anderes Erlebnis zeigen. Wir besuchten vor einigen Jahren einen Gottesdienst in Bratislava, in der Tschechoslowakei. Ein abgesetzter Theologieprofessor hielt die Predigt. Wir hielten vor der Predigt Umschau, wer da komme. Ein Häufchen Zuhörerinnen, die meisten weißhaarig, ein paar Kinder, zwei oder drei Männer. Schon wollte Traurigkeit von uns Gästen Besitz ergreifen. Das ist ja noch fast ärger als bei uns im Westen. Aber als das kleine Schärlein anfing zu singen und als das Wort verkündigt wurde, da wurde uns klar, das ist Gemeinde. Das ist Kirche. Lebendige Gemeinde. Gemeinde der zwei oder drei, in deren Mitte Christus ist, wenn sie an ihn glauben. Die Traurigkeit wich der Freude und der getrosten Gewissheit, dass dieser Senfkornglaube der Christen dort im Ostblock jede politische Ideologie überleben wird. Das winzige Senfkorn wird wachsen und wird einst das größte sein unter den Kohlarten, wird ein Baum sein, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen unter seinen Zweigen. Amen.